Stell dir mal vor, in der Schule gibt's Zoff. Eltern wollen weniger Hausaufgaben, Schülerinnen und Schüler wollen ihre Handys in der Pause nutzen, Lehrerinnen und Lehrer sehen das ganz anders.
Ja, klassische Situation, oder?
Absolut. Wie kriegt man da alle an einen Tisch? Genau dafür gibt es in Baden-Württemberg eine spezielle Institution, eine Art Scharnier, ja, das alle zusammenbringen soll.
Die Schulkonferenz.
Genau. Du hast uns dazu Material geschickt und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, was dieses Gremium wirklich kann und ob die Idee auf dem Papier auch in der Praxis, funktioniert. Heute tauchen wir also tief ein in die Welt der Schulkonferenz. Was steckt dahinter? Ist das nur ein weiteres bürokratisches Gremium oder hat es echte Gestaltungsmacht? Deine Unterlagen nennen es das zentrale gemeinsame Organ der Schule, das Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern und Schüler zusammenbringen soll. Unsere Mission heute: herausfinden, wie viel Einfluss dieses Organ wirklich hat und wie es den Schulalltag prägt.
Das ist genau der Punkt. Es ist weit mehr als nur Verwaltung. Man könnte es als das demokratische Herz der Schule bezeichnen, also zumindest in der Theorie.
Das demokratische Herz. Okay.
Ja, hier sollen die Fäden zusammenlaufen, hier soll beraten und entschieden werden über Dinge, die den Schulalltag wirklich betreffen. Die Idee ist, Dialog zu ermöglichen und bei Konflikten zu vermitteln.
Klingt gut.
Aber um die Tragweite zu verstehen, müssen wir erstmal schauen, wer da überhaupt mit am Tisch sitzt. Denn die Zusammensetzung, die verrät schon viel über den Anspruch.
Okay, schauen wir uns das mal genauer an. Wer genau bildet denn diese Konferenz? Das Ziel ist ja, so lese ich das aus deinen Notizen, eine Balance, ein Spiegelbild der gesamten Schulgemeinschaft. Wie wird das sichergestellt?
Also die Größe des Gremiums passt sich der Schulgröße an, gemessen an der Anzahl der Lehrerstellen. Bei kleineren Schulen, also denen mit weniger als 14 Stellen, sind es die Schulleitung als Vorsitz.
Klar.
Drei Lehrkräfte, zwei Elternvertreter. Wichtig, der oder die Vorsitzende des Elternbeirats ist einer davon.
Ah, okay.
Und ein Schülervertreter, nämlich der Schülersprecher oder die Schülersprecherin.
Und wenn die Schule größer ist, mehr Schüler, mehr Lehrer, dann wächst auch die Konferenz? Einfach mehr Leute?
Genau. Bei Schulen mit 14 oder mehr Lehrerstellen verdoppelt sich die Zahl der Vertreter fast. Wieder die Schulleitung als Vorsitz, dann aber sechs Lehrkräfte, drei Elternvertreter, wieder inklusive Elternbeiratsvorsitz, und drei Schülervertreter, inklusive Schülersprecher oder Sprecherin. Das Prinzip der ausgewogenen Vertretung bleibt also erhalten. Das Gremium wird nur größer.
Verstehe. Es geht also darum, dass alle Gruppen, Lehrer, Eltern, Schüler mit etwa gleichem Gewicht vertreten sind, plus die Schulleitung.
Richtig.
Und wer von denen ist quasi automatisch dabei und wer wird extra gewählt? Die Schulleitung hat den Vorsitz, das ist klar. Und der Elternbeiratsvorsitzende und der Schülersprecher sind auch gesetzt, automatisch drin.
Korrekt, die sind aufgrund ihres Amtes automatisch Mitglied. Alle anderen, also die weiteren Lehrkräfte, Eltern und Schüler, die werden von ihren jeweiligen Gruppen gewählt.
Also von den Lehrern, Eltern, Schülern selbst.
Genau. Die Lehrer von der Gesamtlehrerkonferenz, die Eltern vom Elternbeirat, dafür gibt es sogar eine eigene Verordnung, die Elternbeiratsverordnung, und die Schüler vom Schülerrat. So wird sichergestellt, dass sie auch ein Mandat ihrer Gruppe haben.
Macht Sinn. Und was ist, wenn mal jemand krank ist oder nicht kann? Gibt es Ersatzspieler?
Ja klar, dafür gibt es Stellvertreter. Die rücken nach, und zwar in der Reihenfolge, wie viele Stimmen sie bei der Wahl bekommen haben. Das steht so in der Schulkonferenzordnung.
Okay.
Richtig interessant wird es bei einem Fall, den deine Unterlagen doppelte Mitgliedschaft nennen. Stell dir vor, der Elternbeiratsvorsitzende kann nicht teilnehmen. Sein Stellvertreter rückt nach.
Mhm.
Wenn dieser Stellvertreter aber gleichzeitig auch als normaler Elternvertreter gewählt wurde.
Oh, Moment. Bekommt der dann zwei Stimmen? Oder wie löst man das? Das wäre ja komisch.
Nein, nein, auf keinen Fall. Das System ist da clever. Diese Person nimmt dann die Funktion des verhinderten Elternbeiratsvorsitzenden wahr. Ihr eigener ursprünglicher Platz als gewähltes Mitglied wird aber frei.
Aha.
Und durch den nächsten Nachrücker aus der Elternschaft besetzt. Der Kernpunkt ist, die Balance der Stimmen zwischen den Gruppen muss immer gewahrt bleiben.
Aha, okay, das ist der Trick.
Und ganz wichtig, jede Person hat immer nur eine Stimme, egal welche Rolle sie gerade ausfüllt. Diese klaren Regeln sind die Grundlage dafür, dass die Konferenz überhaupt handlungsfähig ist und ihre Befugnisse ausüben kann.
Okay, jetzt wird's spannend. Wir wissen, wer drin sitzt. Aber welche Macht hat diese Schulkonferenz nun wirklich? Deine Unterlagen deuten ja an, dass es da verschiedene Stufen gibt. Fast wie eine kleine Gewaltenteilung in der Schule. Von echter Entscheidungsmacht bis hin zu nur angehört werden müssen. Wie sieht das konkret aus?
Das ist eine gute Beschreibung. Man kann im Grunde drei Hauptstufen der Mitwirkung unterscheiden, die im Schulgesetz festgelegt sind. Die stärkste Stufe ist die alleinige Entscheidungsbefugnis.
Alleinige Entscheidung. Die Konferenz sagt, so wird's gemacht und fertig.
Genau. Für bestimmte Themen entscheidet die Schulkonferenz final. Was sie beschließt, gilt, da redet kein anderes Gremium mehr rein.
Wow. Und was sind das für Themen, bei denen die Konferenz das letzte Wort hat? Kannst du Beispiele nennen? Das klingt ja fast zu mächtig.
Naja, sind schon gewichtige Weichenstellungen für die Schule. Zum Beispiel, ob eine formelle Partnerschaft mit einer anderen Schule eingegangen wird. Oder die ganz grundlegende Frage, 5-Tage-Woche oder Unterricht auch am Samstag?
Oh, das ist ein großes Ding.
Absolut, das beeinflusst ja den Rhythmus aller Beteiligten enorm. Auch die allgemeinen Grundsätze für Hausaufgaben und Klassenarbeiten, also wie viel, wie oft, vielleicht sogar wie sie bewertet werden, legt die Schulkonferenz fest.
Okay, das betrifft ja wirklich jeden Schüler, jede Schülerin.
Richtig. Weitere wichtige Punkte sind die Zustimmung zur Teilnahme an Schulversuchen, also wenn die Schule neue pädagogische Wege ausprobieren will. Oder die Entscheidung über die Bildung von Schulverbünden.
Schulverbünde, also wenn sich Schulen zusammenschließen.
Ja, genau. Ganz zentral ist auch, dass die Schulkonferenz den Haushaltsvorschlag der Schule gegenüber dem Schulträger, also meist der Stadt oder Gemeinde, verabschiedet. Sie entscheidet also mit, wofür das Geld ausgegeben werden soll.
Das Budget. Okay.
Und schließlich auch Grundsatzfragen zu neuen Lehr- und Lernmethoden. Das sind alles keine Kleinigkeiten, sondern strategische Entscheidungen.
Das ist schon beachtlich, die Schulkonferenz als alleiniger Entscheider in diesen Bereichen. Aber du sprachst von weiteren Stufen. Was kommt als nächstes? Weniger Macht?
Die zweite Stufe ist das sogenannte Einvernehmensrecht. Das ist die stärkste Form der Mitbestimmung. Also nicht alleinige Entscheidung, aber ein mächtiges Mitspracherecht.
Einvernehmen? Das klingt nach Zustimmung.
Genau das ist es. Hier braucht ein Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz, also der GLK, des Gremiums aller Lehrerinnen und Lehrer, die ausdrückliche Zustimmung der Schulkonferenz, um gültig zu werden.
Moment mal, das heißt...
Man kann sagen, die Schulkonferenz hat hier ein echtes Vetorecht. Ohne ihr Ja geht in diesen Bereichen nichts.
Ein Vetorecht von Eltern und Schülern gegenüber Lehrerentscheidungen? Das klingt nach einem echten Machtfaktor. Bei welchen Themen greift das denn? Das kann ich mir kaum vorstellen.
Doch, doch. Das betrifft den Kern des Zusammenlebens und der Organisation in der Schule. Das prominenteste Beispiel ist die Hausordnung.
Die Hausordnung. Die Regeln für alle.
Ja, die Regeln, die für alle auf dem Schulgelände gelten, von Pausenregelungen bis hin zu, ja, den Handyregeln, brauchen das Okay der Schulkonferenz.
Das ist ja unglaublich. Stell dir das mal vor, die Schüler und Elternvertreter müssen zustimmen, wie die Lehrer sich die Regeln vorstellen.
Genau das ist der Punkt. Auch die Grundsätze für Schulveranstaltungen wie Schulfeste oder Projekttage fallen darunter. Ebenso die Ausgestaltung des Ganztagsbetriebs, falls es einen gibt.
Also wie der Ganztag konkret aussieht.
Richtig. Weiterhin braucht die konkrete Durchführung von Schulversuchen dieses Einvernehmen. Sogar die Entscheidung über den offiziellen Namen der Schule. Wenn sie sich umbenennen will, muss hier abgesegnet werden.
Selbst der Name. Okay.
Und es geht auch um strukturelle Änderungen, wie die Änderung der Schulart, also wenn aus einer Realschule vielleicht eine Gemeinschaftsschule werden soll, oder die Teilung oder Zusammenlegung von Schulen. Hier sieht man, wie tief die Mitbestimmung gehen kann.
Okay. Alleinige Entscheidung und Vetorecht, das sind starke Instrumente. Was ist die dritte Stufe? Da ging es um Anhörung und Beratung, sagtest du, also weniger Einfluss.
Genau. Hier hat die Schulkonferenz nicht das letzte Wort und auch kein Veto, aber ihre Meinung muss eingeholt und berücksichtigt werden, bevor eine Entscheidung fällt.
Muss eingeholt werden. Okay, das heißt, man kann sie nicht einfach übergehen.
Richtig. Sie muss zum Beispiel zum detaillierten Haushaltsplan der Schule eingeholt werden. Auch bei der Einrichtung spezieller Schulprofile, wie einem sprachlichen oder naturwissenschaftlichen Schwerpunkt, muss ihre Stimme gehört werden.
Also wenn die Schule sagt, wir werden jetzt MINT-Schule oder so.
Zum Beispiel, ja. Das gilt auch für grundlegende organisatorische Fragen, etwa wie die Klassen gebildet werden oder wenn die Schule eine eigene Stundentafel einführen will, die von der Norm abweicht.
Mhm, okay.
Und wichtig ist auch, die Schulkonferenz kann jederzeit von sich aus aktiv werden. Sie hat das Recht, eigene Anregungen und Empfehlungen zu allen schulischen Themen an die Schulleitung oder andere Gremien zu geben.
Sie kann also auch selbst Themen setzen, nicht nur reagieren?
Genau, sie kann Diskussionen anstoßen, sie ist nicht nur reaktiv.
In deinen Unterlagen wird noch eine ganz spezielle, aber sehr ernste Zuständigkeit erwähnt, bei Ordnungsmaßnahmen. Das klang ziemlich gravierend.
Das stimmt. Das ist eine besondere Situation, geregelt im Paragraph 90 des Schulgesetzes. Wenn es um die härteste Ordnungsmaßnahme geht, den Ausschluss eines Schülers von der Schule.
Oha.
Dann spielt die Schulkonferenz eine Rolle. Bevor so eine weitreichende Entscheidung getroffen wird, muss die Schulkonferenz angehört werden, allerdings mit einer Einschränkung.
Und die wäre?
Nur, wenn der betroffene Schüler oder seine Eltern das ausdrücklich wünschen.
Ah, okay. Nicht automatisch, aber auf Wunsch.
Genau.
Das ist wirklich interessant. Es unterstreicht ja, wie wichtig die Perspektive der gesamten Schulgemeinschaft repräsentiert durch dieses Gremium selbst bei solch einschneidenden Einzelfallentscheidungen gesehen wird. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wie wirkt sich das alles im täglichen Schulleben aus? Werden diese ganzen Befugnisse auch wirklich genutzt? Merkt man das im Alltag oder ist das viel Theorie?
Das ist die entscheidende Frage. Wie kommt die Theorie in die Praxis? Deine Unterlagen geben da einige gute Beispiele, wo die Schulkonferenz ganz konkret mitmischt.
Okay, her damit.
Nehmen wir das allgegenwärtige Thema Handyregeln. Wie genau Handys, Smartwatches oder Tablets in der Schule genutzt werden dürfen, ist typischerweise Teil der Hausordnung.
Die Hausordnung, ja, da hatten wir das Einvernehmen.
Richtig. Und da die Hausordnung eben dieses Einvernehmen, also die Zustimmung der Schulkonferenz braucht, sitzt die Konferenz hier direkt am Hebel. Sie gestaltet die digitale Kultur der Schule aktiv mit, ob sie will oder nicht.
Verstehe. Also wenn Schüler oder Eltern andere Handyregeln wollen, ist die Schulkonferenz der Ort, um das zu diskutieren und vielleicht durchzusetzen.
Genau. Oder zumindest zu verhandeln.
Und das Thema Ganztagsschule? Das bewegt ja viele Familien und Schulen. Ist die Konferenz da auch beteiligt?
Sogar doppelt. Erstens, bevor die Schule überhaupt beantragt, Ganztagsschule zu werden, muss die Schulkonferenz angehört werden. Ihre Meinung fließt also schon in die Grundsatzentscheidung ein.
Okay, erstmal nur anhören?
Ja, aber dann. Wenn der Ganztagsbetrieb läuft, hat sie bei den pädagogischen und organisatorischen Grundsätzen, also dem Wie der Ganztagsschule,
ja,
sogar wieder dieses starke Einvernehmensrecht. Sie redet also beim Ob mit und hat ein Veto beim Wie.
Das ist ja spannend. Also nicht nur abnicken, sondern mitgestalten. Gibt es noch ein Beispiel, vielleicht zur Unterrichtsgestaltung direkt?
Denk mal an Koedukation, gemeinsamer Unterricht von Jungen und Mädchen. Das ist der Normalfall.
Ja, klar.
Wenn eine Schule aber davon abweichen will, etwa in bestimmten Sportarten getrennte Gruppen bilden möchte, ist das eine organisatorische Frage. Und bei solchen grundlegenden Fragen der Schulorganisation muss die Schulkonferenz vorher angehört werden. Sie kann ihre Bedenken oder Zustimmung äußern.
Also auch da nicht einfach so von der Schulleitung oder den Lehrern entscheidbar.
Zumindest nicht, ohne die Konferenz zu fragen.
Und was ist mit Noten und Leistungsbeurteilungen? Das ist ja für Schülerinnen und Schüler super wichtig. Da haben die doch sicher nichts mitzureden, oder?
Doch, doch. Absolut. Und auch da ist die Schulkonferenz direkt involviert. Wenn zum Beispiel eine Grundschule statt der üblichen Halbjahresinformation ein dokumentiertes Gespräch über die Lernentwicklung einführen will.
Ah, also statt Zeugnis ein Gespräch.
Ja, so ähnlich. Dafür braucht sie die Zustimmung der Schulkonferenz. Genauso muss die Konferenz dem zustimmen, was die Gesamtlehrerkonferenz zur Anzahl der Klassenarbeiten pro Fach beschließt.
Echt jetzt? Die Anzahl der Klassenarbeiten?
Ja. Das sind sehr konkrete pädagogische Entscheidungen, bei denen Eltern und Schüler mitreden.
Das hätte ich nicht gedacht. Deine Quellen nennen auch noch Demokratiebildung und spezielle Förderprogramme.
Richtig. Konzepte zur Demokratiebildung sind ja ein wichtiger Teil des Bildungsauftrags. Laut dem offiziellen Leitfaden dazu müssen die schuleigenen Konzepte in der Schulkonferenz abgestimmt, koordiniert und auch regelmäßig überprüft werden.
Also die Konferenz passt auf, dass Demokratie nicht nur auf dem Papier steht.
Sozusagen. Und wenn die Schule bei bestimmten Förderprogrammen mitmachen will, wie zum Beispiel Bildung durch Sprache und Schrift bis einem Programm zur Sprachförderung, muss die Schulkonferenz dazu angehört werden. Damit soll sichergestellt werden, dass solche Initiativen auch von allen Gruppen mitgetragen werden.
Es wird also deutlich, wenn sie ihre Rolle wahrnimmt, ist die Schulkonferenz weit mehr als nur ein Verwaltungsgremium. Sie scheint wirklich das Potenzial zu haben, die pädagogische und strategische Richtung einer Schule mitzugestalten.
Das Potenzial ist definitiv da.
Aber damit so ein Gremium mit verschiedenen Interessen fair und transparent arbeiten kann, braucht es doch sicher klare Spielregeln für die Sitzungen, oder? Sonst gibt's ja nur Streit.
Unbedingt. Sonst endet es im Chaos oder ist nicht nachvollziehbar. Die Grundlage dafür ist die landesweite Schulkonferenzordnung, ergänzt durch eine Geschäftsordnung, die sich jede Schulkonferenz selbst gibt.
Eine eigene Geschäftsordnung, okay?
Ja. Einige wichtige Punkte daraus. Dem Vorsitz führt normalerweise die Schulleitung. Ein spannendes Detail aus einem Praxistipp in deinen Unterlagen, wenn die Schulleitung verhindert ist oder vielleicht bei einem Thema befangen ist.
Ja?
Wer macht's dann? Der Stellvertreter?
Nein, eben nicht.
Dann übernimmt nicht etwa der Stellvertreter der Schulleitung den Vorsitz, sondern der oder die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende.
Was? Das ist ja eine interessante Regelung. Das stärkt ja die Elternrolle enorm.
Absolut. Das zeigt nochmal die Bedeutung der Elternperspektive in diesem Gremium.
Okay, und wie oft trifft sich die Konferenz? Und ist das öffentlich? Kann da jeder hin?
Sie muss mindestens einmal pro Schulhalbjahr tagen, oft ist es aber häufiger, je nach Bedarf. Ganz wichtig, die Sitzungen sind nicht öffentlich.
Nicht öffentlich. Warum das? Sollte das nicht transparent sein?
Das steht so in der Konferenzordnung. Und alle Mitglieder sind zur Vertraulichkeit verpflichtet. Das soll einen geschützten Raum schaffen, in dem offen diskutiert werden kann, auch über kontroverse Themen, ohne dass gleich alles nach außen dringt.
Okay, das hat auch eine Logik. Vertraulichkeit für offene Diskussion.
Genau. Und wie genau eingeladen wird, wann die Konferenz beschlussfähig ist, also wie viele Mitglieder da sein müssen und wie abgestimmt wird, all diese Details regelt dann die schuleigene Geschäftsordnung. Die beschließt die Schulkonferenz selbst, natürlich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.
Das klingt nach einem notwendigen Rahmen, auch wenn es erstmal formal wirkt. Diese Regeln sollen ja sicherstellen, dass Entscheidungen legitim getroffen werden und die Interessen aller Gruppen fair berücksichtigt werden. Macht Sinn. Okay, fassen wir zusammen. Was bleibt hängen nach diesem Einblick in die Schulkonferenz in Baden-Württemberg? Die Idee dahinter ist stark. Sie soll das demokratische Zentrum der Schule sein, die Brücke zwischen Schulleitung, Lehrkräften, Eltern und Schülern, wie es deine Unterlagen formulieren.
Ja.
Ein Ort des Ausgleichs und der gemeinsamen Gestaltung.
Absolut. Die verschiedenen Stufen der Mitwirkung, von alleiniger Entscheidung über das starke Vetorecht bis zur Anhörung, schaffen theoretisch ein System der Kontrolle und Balance. Sie kann der Motor für Schulentwicklung sein, wenn sie aktiv genutzt wird.
Wenn sie genutzt wird, ja.
Von ganz praktischen Dingen wie den Regeln für den Schulhof bis hin zu grundlegenden pädagogischen Weichenstellungen. Eine engagierte, informierte und ja auch konstruktiv streitbare Schulkonferenz ist deshalb wahrscheinlich eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine gute Schule. Eine Schule, in der sich alle ernst genommen fühlen und die sich weiterentwickelt.
Eine engagierte Schulkonferenz als Schlüssel?
Könnte man so sagen, ja.
Und jetzt, wo du ein klareres Bild davon hast, welche Themen dort diskutiert werden und welche Macht dieses Gremium zumindest auf dem Papier hat, wie wäre es, wenn du mal versuchst, ein bisschen genauer hinzuschauen, was an deiner Schule oder einer Schule in deiner Umgebung tatsächlich in der Schulkonferenz passiert?
Gute Idee.
Vielleicht sind ja Protokolle zugänglich. Oder du sprichst mal mit Vertretern, Elternvertretern, Schülervertretern, vielleicht sogar Lehrern. Wer weiß, welche Einblicke sich da ergeben und ob die Realität dem Anspruch, den wir heute besprochen haben, gerecht wird.
Das wäre spannend zu sehen.
Das ist vielleicht der spannendste Gedanke, den du aus dieser heutigen Vertiefung mitnehmen kannst. Einfach mal nachforschen, wie es vor Ort wirklich läuft.